Jubilare, liebe Gemeinde, Jesus Christus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieser Vers wird auf Ihren Urkunden stehen, die ich Ihnen nachher überreichen werde. Und ich habe mal ein Bild von einem Weinstock oder von einer großen Weintraube mitgebracht. Wir wissen zwar alle, wie das aussieht, aber wenn man es nochmal so vor Augen hat, dann sieht man, wie schön das ist, wie toll das aussieht, wenn da so eine volle Traube an einer Weinstock hängt. Wenn ich Wein sehe, kommen ganz viele Bilder in meinem Kopf hervor. In meiner vorherigen Gemeinde, wo ja auch ein paar Frauen aus unserer Gemeinde schon mal waren, zu einem Ausflug, da ist das Haus des Küsters im Grunde genommen ja umgeben von einem Weinstock. An der Wand rankt sich der Weinstock und da hängen auch wirklich viele Weintrauben dran und man kann richtig ins Schwärmen geraten. Die Früchte sind nicht ganz so groß, aber es sind doch sehr viele Früchte. Und am Pfarrhaus, wo wir drin gewohnt haben, was auch gleich sozusagen gegenüberstand, da gab es auch einen Weinstock, als wir da einzogen, aber der war verdorrt. Gut, da gab es auch eine Vakanz, bevor ich mit meiner Familie kam, aber da hat sich irgendwie niemand drum gekümmert, um diesen Weinstock. Aber mein Nachbar, der Küster, der wusste natürlich sofort Rat und sagte, den muss man nun mal ordentlich zurückschneiden und dann wird das schon wieder. Und so war es dann auch. Aber ich kann auch noch weiter zurückdenken, nämlich an meine Kindheit in Radebeul. Diese Stadt ist an der Elbe gelegen und diese Stadt verfügt auch über Weinberge. Als Kinder haben wir es geliebt, durch die Weinberge hoch zum Spitzhaus zu laufen. Wir haben das unseren Dschungel genannt. Das war ein Weg, der auch überwuchert war von Sträuchern und Bäumen. Und da haben wir das mitbekommen, wie das so ist, Wein anzubauen, was alles dazugehört. Und ein Weingärtner, der hat uns Kindern mal erklärt, wie oft und wie vorsorglich man einen Weinstock zurückschneiden muss. Erstmal, damit dieser Weinstock entstehen kann. Da werden immer wieder die Seitentriebe, auch Geiztriebe genannt, rausgebrochen, damit dieser Stamm richtig stark und fest werden kann. Und dann wachsen natürlich auch oben aus dem Stamm, ich sage jetzt mal Zweige, das sind dann die Reben, heraus. Aber auch da werden eigentlich alle einmal im Jahr abgeschnitten bis auf zwei, die weiter wachsen, stark werden und die dann die tragenden Reben werden, die nach rechts und links gebogen werden und dann am Draht festgebunden werden. Und dann kann man ein zweites Stockwerk sozusagen einrichten, wenn aus dem Weinstock wieder zwei Reben emporwachsen, man die anderen herausbricht und die werden dann wieder gebogen nach rechts und links und an Drähten festgebunden. Also es ist schon eine kleine Wissenschaft für sich, einen Weinstock zu pflegen. Und was wir auch beobachten konnten, war, wenn der Weingärtner den Weinstock zurückgeschnitten hat oder Triebe herausgebrochen hat, dass dann manchmal richtig viel Flüssigkeit rausgeflossen ist. Und dann denkt man als Kind, na, das kann doch dem Weinstock nicht gut tun. Und wenn es hier ein paar Hobbygärtner unter uns gibt, Obstbäume muss man ja eigentlich auch regelmäßig zurückschneiden, damit sie gute Frucht bringen, dann wissen wir das, dass da diese Flüssigkeit heraustritt. Und wir denken, ja, vielleicht ist das gar nicht so gut, aber wenn wir Bäume oder Weinstöcke beschneiden, dann tut uns das nicht weh, es sind ja nur Bäume. Jetzt sagt Jesus aber, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, wenn wir die Erfahrung machen, dass Gott ja, uns vielleicht etwas nimmt, uns zurückschneidet, uns reduziert auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und meistens merken wir das erst in Zeiten der Not, in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten der Anfechtung. Dann ist das ein sehr schmerzhafter Prozess. Anders als bei den Bäumen oder Sträuchern. Jesus sagt, dass Gott das tut, dass er uns manchmal ja absichtlich in die Bedrängnis bringt, weil er will, dass wir gute Früchte tragen. Das ist natürlich so, wenn man Triebe ausbricht, damit der Stamm oder auch die Rebe stark werden kann. Das passiert nur, indem alles Überflüssige weggemacht wird. Nur dann kann sich die Kraft konzentrieren. Und nur dann können auch die Trauben, die an den Reben wachsen, schmackhaft und gute Früchte und große Früchte werden. Wenn wir das nicht tun würden, wir könnten auch alles so wachsen lassen und wuchern lassen, da werden auch Früchte kommen, aber die werden klein bleiben und schnell alt werden und verrunzeln, weil die Kraft nicht so konzentriert sich ausbreiten kann. Und jetzt ist die Frage, gerade wenn wir heute an diesem Konfirmationsjubiläum zurückschauen, auf unser Leben, Sie können das tun, 50 Jahre zurückschauen, 60 Jahre zurückschauen. Was haben Sie da nicht alles erlebt? Da erzählt Ihr Leben doch sicherlich etwas von der Liebe Gottes, aber auch von dem Schatten, der sich hin und wieder auf das eigene Leben gelegt hat. Und dann stellt sich die Frage viel konkreter und ganz anders. Sind wir wirklich bereit, uns hin und wieder zurückschneiden, sprich herausfordern zu lassen, reinigen zu lassen, damit wir wirklich gute und mehr Frucht bringen? Sind wir bereit, durch Bedrängnisse und Anfechtungen zu gehen, nur damit unser Glaube fester und beständiger wird, so wie bei den verbleibenden Reben an einem Weinstock? Ich glaube, es ist immer leichter gesagt als getan. Sie, die Jubilare, saßen vor 50 beziehungsweise 60 Jahren hier oder woanders in der Kirche, 13 oder 14-jährig, von ihrem Leben noch gar keine Ahnung, wie es sich entwickeln würde, mit vielen Wünschen im Kopf, die nächste Zukunft betreffen, vielleicht aber auch mit vielen Flausen im Kopf. Die christlichen Inhalte, die ihnen damals wöchentlich von den Pfarrern beigebracht wurden, die blieben meistens, so haben sie es mir erzählt, erst einmal undurchsichtig und schwer verständlich. Einer von ihnen hat bei unserem Gespräch am vergangenen Sonntag gesagt, man müsste eigentlich besser vorbereitet werden auf die Konfirmandenzeit. Manche mögen darauf vorbereitet werden, wenn die Eltern sie als Kinder in die Kinderkirche bringen oder in Gemeinden, wo es auch eine Jungschar gibt. Aber für viele, und ich glaube, das trifft heute noch genauso zu, kommt der Konfirmandenunterricht überfallartig ins eigene Leben und bleibt mit seinen Inhalten vielleicht auch dem eigenen Leben fremd. Und ich denke, da müssen wir als Gemeinde und Kirchenvorstand umdenken lernen. Wie können wir wirklich die Kinder und Jugendlichen besser auf diesen Augenblick der Konfirmation vorbereiten, wo es ja darum geht, den eigenen Glauben zu bekräftigen? Wie sollen die Jugendlichen das tun, wenn sie sozusagen überfallen werden mit einer neuen Welt, mit der sie vorher in ihrer Familie, in der Schule kaum oder nur wenig zu tun gehabt haben? Aber heute sitzen sie hier eben mit diesen vielen Jahren an Lebenserfahrung und ich glaube, heute wissen und verstehen sie, wovon wir in der Kirche reden. Sie können sich ihr eigenes Bild machen, sie können die Sätze und Verheißungen der Bibel einerseits hinterfragen, vielleicht auch aufgrund ihrer Erfahrungen. Sie können sie aber auch ernst nehmen und sagen, ja, ich glaube das. Ich denke, einige von Ihnen haben sicherlich schmerzhafte Erfahrungen in ihrem Leben machen müssen, Verluste hinnehmen oder Enttäuschungen wegstecken müssen. Einer hat gesagt in unserem Gespräch, die Enttäuschung ist groß, wenn Gott nicht antwortet. Das stimmt, das kann ich auch als junge Frau sagen. Es tut weh, wenn der Gott, den wir predigen, der in der Bibel verkündet wird, uns fremd bleibt. Wenn er anders handelt, als wir es uns wünschen, als wir es uns erbitten. Und deshalb ist es wichtig, darüber haben wir auch gesprochen, dass wir Pfarrer und Pfarrerinnen oder die, die predigen, die das Wort verkünden, an welchen Stellen auch immer und letzten Endes vielleicht sogar jeder Christ in seinem ganz persönlichen Leben, dass wir nicht alles gut reden. Dass wir Gott nicht als ein Alibi verwenden und auf alle Fragen Antworten wissen. Lassen Sie uns ehrlich bleiben, auf der Kanzel, aber auch im Miteinander und sagen, ich weiß die Antwort nicht und ich verstehe auch nicht, warum das in deinem Leben passiert. Aber ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben. Wir müssen auch darüber reden, wie schwer die Nachfolge manchmal ist, dass sie manchmal Kraft kostet. Dass wir manchmal Geduld brauchen, aushalten müssen, dass es schwierige Wege gibt als Christ in der Nachfolge, dass es Zeiten der Wüste gibt. Und um das alles auszuhalten, hilft es eigentlich nur, am Weinstock dran zu bleiben, in ihm verwurzelt zu bleiben. Und ob Sie es glauben oder nicht, es gehört nicht viel dazu. Wir wollen meistens gerne mehr tun. Wir Menschen sind irgendwie so auf Leistung getrimmt, auf Aktivsein, auf Machen und Tun, dass es uns schwerfällt, in Gott zu ruhen, in Jesus zu ruhen, in ihm zu bleiben. Bleiben ist etwas, wo ich eigentlich nichts tue. Ich sitze und ich warte. Wie viele Verheißungen gibt es in der Bibel, wo steht, warte auf Gott, harre des Herrn. Schönes Wort aus der lutherischen Übersetzung, harre des Herrn. Und du wirst ihm eines Tages noch danken, dass er deines Angesichts Hilfe und dein Gott ist. Harre des Herrn und er wird dir wieder begegnen und er wird dir wieder Freude schenken. Aber genau dieses Harren, dieses Warten, Ausdauer haben, geduldig sein, dranbleiben, in Jesus bleiben, das ist oft das Schwierige im Leben. Weiter zu beten, wenn man das Gefühl hat, Gott hört nicht. Weiter zu glauben, wenn die Zweifel einen übermannen. Weiter in der Gemeinschaft der Christen zu bleiben, wenn man enttäuscht wurde, wenn es Streit und Verletzungen untereinander gibt. Gerade dann nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, in Jesus zu bleiben, am Weinstock, sich festzuhalten. Ich denke, wir machen uns etwas vor, wenn wir denken, wir könnten uns selbst hilfreiche Antworten geben. Und wir machen uns auch was vor, wenn wir unseren Glauben nur auf unsere Erfahrungen und Gefühle aufbauen. Wie oft tendieren wir dazu? Auch ich, wenn es mir schlecht geht oder wenn Probleme auftauchen, dann ist der Zweifel ganz schnell da. Wenn ich meinen Glauben auf meine Gefühle und Erfahrungen aufbaue, dann schwankt er doch hin und her. Sind meine Erfahrungen gut, dann ist Gott ein guter Gott. Sind meine Erfahrungen schlecht, dann ist Gott ein schlechter Gott. Das kann eigentlich nicht sein, dass Gott sich ständig ändert in seinem Wesen. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Gott ist immer derselbe. Gott ist unveränderlich. Unsere Gefühle verändern sich ständig. Sie sind genau das Gegenteil. Und die Erfahrungen, die wir machen, sind auch ganz unterschiedlich. Wenn Sie von Ihrem Leben erzählen, da wird es Höhen und Tiefen geben, schöne Zeiten, schwere Zeiten. Aber der Gott, der Sie durch das Leben begleitet hat, auch wenn Sie es nicht immer gespürt haben, ist immer derselbe Gott. Und der Gott, den wir heute verkündigen, ist immer noch derselbe Gott, wie vor 2000 Jahren, den Jesus Christus verkündet hat. Wenn wir unseren Glauben auf unsere Gefühle und Erfahrungen aufbauen, dann hat er keine große Chance zu wachsen und Frucht zu bringen. Bleibt in mir, sagt Jesus. Haltet aus, wenn ihr bedrängt werdet. Vertraut mir, wenn ihr Schwierigkeiten erleidet. Ich bin der Weinstock. Ich gebe euch die nötige Kraft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir alle kennen das Wort von Dietrich Bonhoeffer. Gott gibt uns die Kraft, die wir brauchen, in jeder Notlage, aber er gibt sie nicht im Voraus. Auch kein Weinstock wird seine Kraft verschwenden in die Früchte hinein, sondern er wird sie so weiterreichen, wie die Früchte es brauchen, wie die Reben es auch ertragen können. Aber sicherlich haben Sie nicht nur schwierige Zeiten in Ihrem Leben erlebt. Da werden auch ertragreiche Zeiten gewesen sein. Zeiten, in denen Sie vielleicht, wie Miriam, ich habe es vorhin vorgelesen, die Pauke hätten in die Hand nehmen wollen oder ein anderes Instrument und ein Loblied singen, weil Gott ihnen geholfen hat, weil sie eine Antwort auf ein Gebet erfahren haben oder einfach, weil sich die Dinge zum Guten gewendet haben. Davon konnten auch einige von Ihnen berichten, wie Gott in großer Not beigestanden oder Gefahr abgewendet oder Leben errettet hat. Was wir in der Erzählung von Miriam, die den Tanz anstimmte, und zwar nach dem Durchzug des Volkes Israel durch das Schilfmeer, was wir dabei oft vergessen, das ist, dass Miriam nicht mehr die 13- oder 14-Jährige war, die dabei half, ihren Bruder Mose nach dessen Geburt vor dem Schwert des Pharao zu retten. Nein, Miriam war eine alte, in die Tage gekommene Frau geworden. Ihre Haare waren sicherlich schon grau gewesen. Auch Mose war schon alt. Miriam hat auch leidvolle Erfahrungen gemacht. Sie wird Zeiten des Neides erlebt haben gegenüber ihren Brüdern Mose und Aaron. Sie wird auch Zeiten der Angst um die beiden erlebt haben. Sie wird vielleicht als Streitschlichterin zwischen den beiden aufgetreten sein. Die Flucht aus Ägypten, der Durchzug durchs Schilfmeer. Ich bin mir sicher, Miriam hätte sich ihr Leben auch gerne in ruhigeren Bahnen gewünscht. Aber dann entwickelt sie als alte Frau so viel Kraft und Dankbarkeit, dass sie ein Instrument in die Hand nimmt und das Loblied der Befreiung anstimmt. dass sie alle Tränen und alle Ängste vergisst und ihre Füße zum Rhythmus bewegt. Kann das uns nicht ein Vorbild sein, dass wenn wir zurückschauen auf unser Leben, gerade wenn wir alt und grau geworden sind, dass wir dann ein Loblied anstimmen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich bis hierhin geführt hast, dass du mich durch schwierige Zeiten begleitet hast und dass du mir auch so viel Gutes geschenkt hast. Solch ein Tag wie heute ist ein Anlass, wo wir auch dankbar sein können, dankbar zurückschauen können. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus hat zu Miriams Zeiten noch nicht gelebt, aber die Wahrheit, die Jesus später dann ausgesprochen hat, die galt auch schon zur Zeit des Volkes Israel in der Wüste, nämlich ohne Gottes Kraft könnt ihr nichts tun. Das war das Ziel Gottes, immer wieder das Volk Israel an sich zu binden, so wie die Reben an den Draht gebunden werden, wie der Weinstock fest nach oben wachsen soll. Ohne Gottes Kraft könnt ihr nichts tun. Nur wenn ihr in ihm bleibt, wenn ihr ihm treu bleibt, auch in schmerzvollen Zeiten, dann wird die Frucht eures Glaubens sichtbar werden. Dann wird auch im hohen Alter ein Loblied, ein Danklied auf euren Lippen zu finden sein. Wir müssen nicht unbedingt tanzen, wir dürfen es, auch als alte Menschen. Wir müssen auch nicht mal singen. Aber das, was in unseren Herzen ist, an Dankbarkeit und Lobpreis, das darf in unseren Worten und Taten ruhig sichtbar werden. Das ist die gute Frucht, von der Jesus spricht. Das ist die gute Frucht, die er in ihnen sucht und hoffentlich auch findet. Weinstock und Rebe sind eng miteinander verbunden. Es gibt da keine Anzeichen von Trennung oder Distanz. Der gerade und starke Wuchs eines Weinstocks und dann auch einer Rebe wird gefördert, indem sie fortlaufend entweder hochgebunden wird beim Weinstock oder bei den Reben, die dann festgebunden werden. Die Seitentriebe, ich hatte es erwähnt, die werden immer wieder herausgebrochen, damit die Kraft konzentriert bleiben kann. Aber das, was herausgebrochen wird, das bleibt abgetrennt für immer. Man schneidet die Reben ab, die keine Frucht bringen und die gehören dann auch nicht mehr dazu. Wenn wir diese Worte hören, dass die Reben, die keine Frucht bringen, abgeschnitten werden, dann tut uns das weh beim Hören. Dann haben wir Angst, dass wir vielleicht diese Reben sein könnten, die abgetrennt werden. Aber diese Angst ist unbegründet. Wer Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser bekennt, der ist mit dem Weinstock fest verbunden. Der ist und kann keine Rebe sein, die keine Frucht bringt. Und das Abbrechen, das ist etwas, was der Weingärtner tut. Da brauchen wir uns eigentlich gar nicht drum zu kümmern. Gott ist souverän und Gott handelt, wie er will. Und ich glaube, dass das, was Gott tut, richtig und gerecht ist. Für uns, für jeden von uns hier gilt, dass wir den Handgriffen des Weingärtners vertrauen. Und ich glaube, daran mangelt es eher. Dass wir darauf vertrauen, wenn Gott etwas wegnimmt aus unserem Leben, und jetzt meine ich keine lieben Menschen, die uns verloren gehen, weil sie sterben, sondern wenn er etwas wegnimmt, was uns schadet, so etwas wie Ehrgeiz, falscher Ehrgeiz oder Hochmut, Selbstsucht, Selbstmitleid, diese Dinge sind die Triebe, die Gott wegbrechen will, weil sie uns daran hindern, Frucht zu bringen. Weil sie die Kraft wegsaugen, die Kraft, die wir bräuchten, um Frucht zu bringen. Vertraut den Handgriffen des Weingärtners. Gott ist der Weingärtner. Er weiß genau, was er tut. Der kennt sich aus in seiner Wissenschaft. Jesus hat mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und nichts kann sie aus meiner Hand reißen. Nichts kann dich aus Gottes Hand reißen. Es gilt nur darauf zu vertrauen. Wir müssen gar nichts weiter tun, als in ihm zu bleiben. Weiter beten, weiter Gemeinschaft haben, weiter in der Bibel lesen, weiter sein Wort hören. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht mehr dazugehören, wenn wir das Gefühl haben, dass wir keine Frucht mehr bringen, dann ist doch der Weingärtner der Einzige, der daran etwas ändern kann. Du musst das nicht und du kannst es auch gar nicht aus eigener Kraft tun. Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Das Einzige, was wir tun können, ist Gott, den Weingärtner, darum bitten, dass er wieder den Lebenssaft in uns zum Fließen bringt. Wir können sagen, ich will glauben und vertrauen. Bitte vergib mir mein Misstrauen, meinen Kleinglauben. Wir können sagen, ich will geduldig sein, ich will dranbleiben, ich will ausharren. Vergib mir meine Ungeduld. Vergib mir, wo ich es mir leicht machen will und lieber ausweichen und fliehen will. Das Gedenken heute an die eigene Konfirmation vor 50 oder 60 Jahren, das kann solch ein Anlass sein, in der eigenen Beziehung zum Weinstock alles wieder in Ordnung zu bringen. Das Lebenswasser wieder fließen zu lassen, damit man selbst erblühen und Frucht bringen kann. Aus eigener Kraft, losgelöst vom Weinstock, losgelöst von Jesus Christus, könnt ihr nichts tun. Von alleine hängt an keiner Rebe eine schöne große Weintraube. Dazu bedarf es immer einer Quelle, von der die Nährstoffe kommen. Und für einen Christen gibt es keine andere Quelle als die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die durch Gottes Wort, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft gepflegt wird. Wer sich zu Jesus hinwendet, wer sein Wort liest und ernst nimmt, der wird merken, wie die Lebenskraft neu in ihm erwacht und wie ein Grund zum Jubel und zum Dank entsteht. Darum, wenn Sie heute zurückblicken auf 50, 60 Jahre Lebenserfahrung im Glauben, dann hoffe ich, dass Sie immer noch spüren und sich dessen gewiss sind, dass Sie zum Weinstock gehören, dass Jesus Christus immer noch zu Ihnen steht und Ihnen Ihre Hilfe zuteil werden lässt. Und wenn Sie das Gefühl haben, es fehlt mir aber an etwas, es fehlt mir an Vertrauen, an Zufriedenheit, an Freude, dann wenden Sie sich doch an den Weingärtner. Ich bin mir sicher, er schaut gerne danach, dass die Quelle Ihrer Lebenskraft nicht versiegt und nicht verloren geht. Amen.